Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Heute gibt es die doppelte Packung Gespräch. Zwei Brüder, die beide was zu erzählen haben, sind zu Gast. Zwei Brüder, die wir durch ihre Arbeit kennen, weil beide Schauspieler sind. Einer zum Beispiel als Kommissar im Tatort, der andere hat zum Beispiel in Glorious Bastards gedreht. Der Junge muss an die frische Luft, daher kennen sie ihn auch. Zwei Brüder, die auch schon zusammen gearbeitet haben, nur so wie sie jetzt zusammenarbeiten. Das haben sie noch nie gemacht. Sie haben nämlich ein Buch zusammengeschrieben. Die Schauspielerbrüder Sönke und Wotan Wilke Möhring sind da. Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Schön, hier zu sein.
Das hat schon mal schön funktioniert. Es hat was von Schule.
Ja, wir waren synchron auch. Wir haben ja nur gewartet auf den Moment, wo wir auch Guten Morgen sagen dürfen.
Wer möchte als erstes reden?
Ich gehe weiter an meinen jüngeren Bruder.
Also ich bedanke mich. Ich darf reden.
Sönke, bei Schauspielern ist es ja schwer, die schon mal allein zu kriegen. Ne? Also das ist ja dann schon immer ein großes Event, wenn man einen Schauspieler mal ans Mikrofon bekommt. Jetzt seid ihr beide zur selben Zeit an derselben Stelle. Wie häufig passiert das?
Ziemlich selten, viel zu selten. Aber das Buch hat uns natürlich jetzt einfach wieder deutlich mehr und häufiger zusammengebracht. Gott sei Dank auch. Kleine Anekdote, wir drehen auch aber tatsächlich gerade auch zusammen.
Jetzt gerade?
Jetzt gerade.
Aber auch das passiert nicht so häufig.
Nein.
Lustigerweise, wie gesagt, gerade in dem Moment jetzt, wo wir unser erstes Buch vorstellen dürfen, Rausch und Freiheit, drehen wir parallel dazu in Berlin tatsächlich.
Ja. Okay. Und wie häufig, Wotan, seht ihr euch so privat? Also wie häufig passiert das, was ihr jetzt dienstlich macht?
Dass wir vor irgendeinem Radiosender hocken, nein, das passiert selten, aber wir sehen uns natürlich, also wir haben einen Austausch regelmäßigen, der natürlich jetzt in der Bucharbeitphase deutlich intensiver war, und wir haben vor uns noch eine tolle Lesereise, die am 9. beginnt, quer durch die Republik, und einiges teilen, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, kann man gar nicht festmachen, einmal im Monat, zweimal im Monat oder so, das kann man gar nicht so sagen.
Wie sich's ergibt.
Wie sich's ergibt, genau.
Jetzt ergibt sich's, dass beide hier sind und reden über Rausch und Freiheit, das Buch, das sie geschrieben haben, die Schauspieler Sönke und Wotan Wilke Möhring. Das Ding hat noch einen Untertitel, über das Leben, die Nacht und das Brüdersein, so heißt das Buch, das gerade rausgekommen ist. Wotan, Rausch und Freiheit klingt nach am Rande der Legalität.
Ja, das ist natürlich das, was uns bei Rausch gerade als erstes einfällt. Tatsächlich haben wir in der Arbeit festgestellt, es geht um einen bestimmten Zeitraum, das Jahr 91 bis ungefähr die Folgejahre, wo ich dann nach Berlin gezogen bin und mein Bruder Sönke auch nach Berlin zu mir gekommen ist. Und in dieser Zeit haben wir festgestellt, war der Begriff Freiheit eh ganz groß. Da war die Verschmelzung der beiden Teile Deutschlands, die Mauer ist gefallen. Es war eine wilde Zeit, eine offene Zeit, ne? Also eine freie Zeit, wo irgendwie alles lag vor einem, alles war möglich. Erstmal vom Alter her, Sisi hatte gerade, Sisi nenne ich meinen Bruder, sein Abitur gemacht. Ne? Ich war kurz vorm Studium, also alles lag so vor einem. Das war eben auch so ein Element der Freiheit. Mhm. Und Rausch und Freiheit hängen irgendwie zusammen. Man kann auch durch ein gewisses Maß an Freiheit berauscht sein oder durch eine tolle Entscheidung oder eine tolle Entwicklung. Also man braucht für den Rausch nicht unbedingt Substanzen, die sich dafür auch eignen. In dem Buch geht es natürlich auch um die Erfahrung mit solchen Substanzen. Aber das Brüdersein ist aber eigentlich das Wesentliche, das Schiff, auf dem wir durch dieses Buch fahren. Rausch und Freiheit sind quasi die Wellenbrecher, aber das, was uns von Brüdern, die als Geschwister mit 6 Jahren Unterschied geboren sind, zu Freunden macht und darüber hinaus eben, wird in diesem Buch geschildert.
Sönke, wenn wir über das Wort Rausch reden, finden Sie da eine andere Interpretation?
Nee, eigentlich genau die gleiche, weil wir vermutlich auch eben in dieser Zeit die gleichen Erfahrungswerte hatten. Mhm. Wir haben uns vom Alter her, wie Wotan ja sagte, waren wir dann irgendwann auf Augenhöhe. Das hat aber damit zu tun, weil ich einfach als Kind, als ich 10 war, war Wotan 16. Das, er hatte seine Mofa frisiert und ich habe...
Es braucht eine bestimmte Altersrange, dass man sich nahekommt.
Absolut. Und diese Definition von Rausch oder Freiheit, die ja unmittelbar auch zusammenhängt, die haben wir in großen Teilen zusammen erlebt und auch in unterschiedlichen Formen erfahren dürfen. Und diese Verbindung, die uns das beschert hat sozusagen, die geht ja weit über diese Genetik des Brüderseins hinaus. Ja, es gibt ja auch Brüder, die sind zwar Brüder genetisch, aber haben jetzt nicht groß was miteinander zu tun. Und wir hatten eben diese Momente, die frei und entfesselt waren, weil wir aber natürlich auch eben in diesem Zeitslot waren, der einfach undefiniert war. Es war ja der Warschauer Pakt, brach zusammen, Deutschland wurde wiedervereinigt, Deutschland wurde Weltmeister 1990 und so weiter, und die Mauer fiel, und wir hatten einfach ja auch Das war im Prinzip eine permanente Euphoriewelle, auf der man sich aufgehalten hat. Und ich war dann irgendwann vom Alter her für meinen Bruder wahrscheinlich interessanter oder eher ein ernstzunehmender Gesprächspartner. Und dann haben wir uns eben gefunden.
Und wann ist eigentlich, Wotan, Sie haben gerade gesagt, Sisi. Wann ist dieses Sisi entstanden?
Ja, genau, das ist auch wird auch im Buch beschrieben, weil natürlich alle Namen mit Ö in den USA keiner aussprechen kann. Bevor das dann asiatisch und skandinavisch klang mit Zonki oder Sonkin, bot man uns an Sisi und das ist seitdem tatsächlich sein Name.
Und da sind wir doch schon beim Thema. Also eigentlich sind es ja drei Hauptprotagonisten.
Ja,
es sind Wotan Wilke, es sind Sönke und es sind die verschiedenen Stadtteile von New York.
Es ist New York, genau. Als Gefühl, nicht als Koordinate oder als Metropole, sondern als ein Gefühl.
Wenn wir über Gefühle reden, Gerüche, was riecht ihr sofort, wenn ihr an die Zeit denkt?
New York, 91? Immer Asphalt, aber auch ein bisschen fauligen Müllgeruch durchaus. Urin, tatsächlich. Also weil wir waren ja im Sommer da, das war vor Giuliani, der ja in New York dann völlig renoviert hat und tot gemacht hat sozusagen. Auch ein bisschen, muss man sagen, weil diese ganzen Subkulturecken, die wir ja so toll fanden, die ja auch viel mit unseren Erlebnissen zu tun haben, immer weniger wurden. Aber es sind tatsächlich auch so Gerüche wie Kraut-Hotdogs oder eben dieser
oder typisch Chestnut im Winter, wenn es so verkauft wird, oder eben auch die Duftbäume in den Taxis.
Aber eben auch nicht nur Gerüche, sondern eben auch Akustik, weil allein durch diese Hochhäuser hat man ja einfach eine ganz andere Akustik, wie sie das nachhallt, wenn diese Polizeisirene da durchbrach.
Die Feuerwehrsirenen, die andere als störend empfunden.
Weil man nie richtig schlafen kann.
Man kann nie schlafen.
Genau. Aber das war toll, das hat uns immer daran erinnert, auch jetzt.
Da gehen Wotan die Augen auf, das war toll, wir müssen nicht schlafen.
Weil wir auch danach immer noch natürlich sehr oft in New York waren und dieses akustische Signal war der Beweis dafür, dass man tatsächlich da war. Deswegen war das immer schön.
Jetzt wart ihr da, 91, einen ganzen Sommer lang, und ihr beschreibt das in eurem Buch sehr, sehr anschaulich. Also ja, da spielt die Subway eine große Rolle, da spielt auch dieser Geruch, den ihr gerade beschrieben habt, eine Rolle. Wie wart ihr denn dort unterwegs? Wo habt ihr gewohnt? War das Nobel in einem Hotel?
Genau. Nein. Von ganz oben nach unten. Das war, sitzen wir hier runter.
Genau, wir waren im Waldorf. Im Grunde genommen ist das eine Galerie, die fensterlos war. Es war ein Flachbau, der ohne Fenster war und über zwei Etagen ging.
In welchem Stadtteil?
Im East Village, im 9. zwischen C und D. Und das war auch noch damals wirklich Alphabet City, wo man auch nicht unbedingt hinging. Und das wusste ich aber ja gar nicht. War ja vollkommen frei von irgendwelchen Vorurteilen und hatte mir natürlich meinen ersten New York-Aufenthalt ein bisschen anders vorgestellt.
Sie waren gerade 19, Sönke, ne?
Genau.
Und ich war ja schon vorher da gewesen und kannte eben auch Kate und André, das sind die beiden Brüder, die dann unsere Hauptfreunde waren und die auch in dieser Galerie wohnten und uns eben angeboten haben, neben mir auch dann meinen Bruder aufzunehmen. Die kannte ich vom Jahr vorher schon. Die waren selber beide so unterschiedlich als Typen, dass sie auch sofort unsere Unterschiedlichkeit angenommen haben. Also vielleicht eben auch als Spiegelbild ihrer eigenen Brüderlichkeit, weil die beiden auch Dinge geteilt haben, die man eben als Brüder eigentlich nicht teilt. Es geht ja hier, hier werden ja Dinge verhandelt, beschrieben, die wir noch nie erzählt haben, die auch unsere Geschwister jetzt zum ersten Mal lesen dürfen.
Zum Beispiel?
Naja, eben alles, was mit Rausch zusammenhängt und dass wir da natürlich da in dieser Schwulen- und Drag-Szene uns bewegt haben, das haben sie vielleicht mal gehört, aber die haben weder die Fotos gesehen, die auch in dem Buch sind, ein paar, als die Geschichten, weil das eben Dinge waren, die ich nur mit Sisi geteilt habe.
Aber was hat sie denn dahin getrieben als junge heterosexuelle Kerle?
Naja, also ich war ja schon immer an der Grenze orientiert oder die Umbruchstellen von einer Schublade zur anderen haben mich immer mehr interessiert als Schubladen. Und dann hat sich das, weiß ich gar nicht, nicht mit Absicht, sondern so, also so wie ich mich bewege und tanze und ausdrücke, war das wohl in Amerika nicht heterokompatibel genug, weil dort natürlich die Extreme, wenn man da noch konservativer sind oder noch macho-mäßiger, deswegen, das hat mich nie interessiert. Also deswegen hat mich auch die sexuelle Komponente überhaupt gar nie interessiert, sondern eben das Ausschweifende, die Versuche nach Rausch und Lust und Lebenslust und Freiheit, die habe ich eben in diesem Umfeld viel stärker gefunden.
Und wenn Sönke das beobachtet hat, als noch Teenie seinen eigenen Bruder beobachtet hat in dieser Phase, wahrscheinlich hat sich doch halb New York in ihn verknallt.
Erstmal gab es ja vorangegangen. Vorangegangen ist ja erstmal diese Euphorie in Wotans Augen, als er wiederkam von seinem ersten USA-Aufenthalt. Das ist ja sozusagen der Öffner für mich gewesen, das überhaupt interessant zu finden. Und welches Umfeld spielte für mich überhaupt keine Rolle. Ich habe mir aber, muss ich sagen, auch überhaupt niemals Gedanken darüber gemacht. Ich war einfach im positiven Sinne naiv genug, um mich darauf einzulassen. Und ich wurde liebend und wohlwollend aufgenommen. Und das zählte für mich, das Gefühl des Aufnehmens.
Mhm. Und das steckt alles in einem Buch, das die Schauspieler Brüder Sönke und Wotan Wilke Möhring geschrieben haben. Wir haben gerade über Sisi Sönke gesprochen. Hat Wotan eigentlich auch einen Spitznamen? Ich meine, der ist der einzige von 4 Geschwister, die sie sind, der einen Doppelnamen hat. Also.
Den verrate ich nicht. Nee, hat er tatsächlich nicht, weil es einfach auch nicht...
Würde auch zu weit führen hier.
Würde zu weit führen, beziehungsweise würde sich wahrscheinlich auch ziemlich ulkig anhören.
Sönke, beide im Pott geboren, groß geworden. Was für eine Kindheit hatten sie?
Toll. Grün, behütet, voller Liebe. Ich war ein sehr harmonieorientiertes Kind. Ich bin das Jüngste, bin das Nesthäkchen und meine beiden größeren Brüder, Hauke und Wotan, waren meiner Meinung nach damals wahnsinnig laut in ihrer Musik, in ihren exzessiven, wie auch immer.
Nein,
jetzt kriege ich Ärger. Aber es war für mich, also ich war so im Prinzip der komplette Gegenentwurf.
Wenn Wotan na
dann
machte,
muss ich schmunzeln.
War das so? Also hat der große Bruder schon auch angegeben, was gemacht wird?
Nee, gar nicht. Im Grunde genommen haben wir, das ist ja, beschreibt ja auch dieses Buch, wir haben ja dieses ein Jahr SIPT genommen, der Annäherung und auf Augenhöhe sich treffen. Früher als Kind war ich tatsächlich eher mit meiner Schwester zugange, mit der habe ich eher gespielt. Als ich 10 war, wie gesagt, da hatte ich meinen Bruder, glaube ich, also er wusste zwar, dass es mich gab, aber wir haben jetzt nicht viel Zeit miteinander verbracht.
Wotan, Sie schreiben im Buch ungleiche Brüder. Was war ungleich?
Naja, wir sind vom Wesen her komplett nicht unterschiedlich, aber doch sehr unterschiedlich. Ne? Der Altersunterschied, den konnten wir nicht beeinflussen. Deswegen ist es ja nicht so, dass wir uns irgendwie vorher voneinander abgewandt haben. Aber man hat natürlich, klar, ich hab ihn auf den Arm getragen, ihn in den Hintern abgewischt. Aber mit 16 hast du andere Interessen als mit 10, völlig klar. Und die Annäherung auf Augenhöhe war tatsächlich... Kurz vor meiner Abreise nach New York, nämlich dieser erste, der letzte Familienurlaub, bevor sich meine Eltern haben scheiden lassen, unsere Eltern, den wir erstaunlicherweise schicksalshaft auch nur wir beide mit unseren Eltern verbracht haben, ohne die beiden Geschwister, die waren schon raus. Und da haben wir uns zueinander so ein bisschen entdeckt, aber jetzt nicht so nach dem Motto, oh, ich habe ja noch einen Bruder, sondern mit einer Nähe oder Intimität, die ich so mit den anderen Geschwistern nicht habe. Ne? Man hat natürlich mit seinem anderen Bruder, der Schwester, auch ein bestimmtes Verhältnis, klärt mit dem bestimmte Themen, aber das... ich ihn zum Beispiel in diese Welt mitgenommen habe und wir Sachen erlebt haben, wo man nicht einmal gedacht hat, hoffentlich erzählt er das nicht zu Hause.
Ja.
Oder ist das was für den? Ne? Den Moment gab es nie von beiden Seiten.
Und wenn er was zu Hause erzählt hätte, also Vater war Offizier, Mutter Hausfrau, was für ein Ton war denn dann zu Hause?
Ja, also mein Vater war Offizier, bis ich eingeschult wurde. Er war dann eigentlich Personalberater danach. Ne? Also ich, wie gesagt, deswegen... war meine Kindheit auch toll, aber ich bin noch 6-mal umgezogen als Offizierskind und im Lazarett geboren, bevor wir dann eben dieses schöne Haus hatten in Herne. Also die Grundlage unserer freiheitlichen Einstellung und der Offenheit gegenüber allen Zuständen oder allen Möglichkeiten des Lebens, egal auch welcher Ausprägung, glaubensmäßig, sexuell, die haben wir von zu Hause.
Liberal.
Absolut. Also genau, liberal ist aber, wäre auch wieder so eine Schublade, sondern eben schon mit Konsequenz, wenn du das machst, dann musst du auch die Konsequenzen tragen, aber du musst auch dein eigenes Ding finden, deinen eigenen Weg. Es gab keine Vorgaben, es gab keine Ansagen, sondern du musst selber in eigener Freiheit dich finden. Und das haben sie ganz toll hingekriegt bei 4 verschiedenen Kindern.
Sönke, wie war das, wenn Sie nach Hause gekommen sind und Mutter und Vater dann doch rausgefunden haben, dass da mal so ein krummes Ding gedreht wurde, dass... Sie, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie Autos auch geknackt haben.
Ja, das wurde...
Das habe ich auch schon vorgelebt, auch vorher.
Ja, gut, aber es geht ja... ja, also ich habe das schon gemerkt, dass das irgendwie gewusst wurde, ja, von den Eltern, aber nie thematisiert wurde. Es wurde vielleicht mal so mit der Augenbraue oder mal so ein bisschen mal so... wurde dann nochmal das Gleiche gefragt, ob das dann auch wirklich stimmt. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass mein Vater beispielsweise... auch als Prozess sah, den ich brauchte, um einfach groß und erwachsen zu werden. Und das war, glaube ich, ist ein weiteres Indiz dafür, dass wir wunderbare Eltern hatten. Weil das
hat der Vater gedacht womöglich oder gelebt, dass der Junge sich mal ausleben muss und mal das eine oder andere Auto knacken muss.
Also was man im Einzelnen macht, das bleibt ja jedem selber überlassen. Aber dass man sich erfährt und sich ausprobiert und sich auch mal was wagt. Weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich ja nun eher so ein harmonieorientiertes Kind war. Und irgendwann muss man da auch raus. Das ist ja kein Dauerkonzept, dass man vor lauter Friede, Freude, Eierkuchen vor sich hin lebt. Und man muss sich ausprobieren. Man muss auch auf Gegenwehr stoßen. Und man muss sich dann aber eben halt auch alleine da herausziehen. Und ich glaube, das war insbesondere meinem Vater halt wichtig, diese Erfahrung eben dann halt auch mit aller Konsequenz zu erfahren und selber durchzustehen.
Und man muss natürlich dazu sagen, dass, wie gesagt, viele Wege schon ausgetreten waren. Bei drei Geschwistern vorher. Dann musst du erstmal deinen eigenen Weg finden. Und ich dann so ein bisschen tatsächlich auch als gemein empfand, ich habe halt noch Ärger gekriegt, wenn ich zu spät nach Hause kam und der Letzte dann nicht mehr.
Ja, also ich hatte vermutlich am wenigsten.
Und die waren eben einiges auch von mir gewohnt, deswegen war danach natürlich das Feld beackert.
Jetzt sitzen hier zwei Brüder, die im Pott geboren, groß geworden, sozialisiert sind. Wotan lebt in Köln im Rheinland, Sönke in Berlin. Wie groß ist denn, es gibt dieses moderne Wort der Vermissung nach
den Wurzeln? Wir haben eine lange Zeit in Berlin, ich habe in Berlin studiert, ne? Sönke ist mir nach Berlin dann gefolgt. Wir hatten hier auch ganz tolle Zeiten, die in einem anderen Band oder Bändern noch zu verhandeln sind, von denen ich genauso hoffe, dass meine Kinder die erst in ganz vielen Jahren lesen werden. Und dann bin ich eben ich habe drei Kinder, wegen der Kinder, deren Geburtsort Köln war, eben nach Köln als Hauptwohnort und hatte immer noch was in Berlin auch. Und Berlin ist natürlich immer, auch gerade als Schauspieler, immer doch ein Punkt, über den man nicht, an dem man nicht vorbeikommt. Und es ist schon so, dass man merkt, jetzt gerade auch in der Bucharbeit, wie, was ich auch so schätze mit den Kindern, wie der Alltag eigentlich das wirklich Verbindende ist. Oder, man stürzt sich halt in ein gemeinsames Erlebnis, wie es in dem Buch war. Wer nichts zusammen erlebt, den verbindet weniger. Und wer noch nicht mal zu viel Zeit verbringt zusammen, den auch nicht. Aber allein den Alltag zu teilen, den anderen lesen zu lernen, zu wissen, wann er was braucht oder wann man was fragen darf und wann eben vielleicht nicht und wie es dem anderen geht, das bedarf natürlich einer bestimmten Nähe. Und ich bin froh, dass wir jetzt über diese Bucharbeit auch diese Nähe wiederhergestellt haben. Aber an einem bestimmten Punkt ist natürlich, jeder hat sein Leben und Kind und sein Umfeld. Trotzdem ist das etwas, was wir auch mit dem Buch erreichen wollten. Wir haben ja etwas festgehalten, auch für uns. Ne? Wir haben das Buch auch für uns geschrieben. Also die Erinnerung an diesen Sommer kann uns keiner mehr nehmen, die kann nicht mehr verblassen. Die gibt es jetzt schwarz auf weiß. Und das war ein schöner Prozess für uns.
Ja, und wir haben tatsächlich auch noch Fragen klären können. Ja, in diesem Buchprozess waren, ach so, ja stimmt, das war doch da und da, das war doch an der Ecke und das war doch der. Also wir haben bestimmte Lücken dann auch erschließen können und konnten das, glaube ich, schön konservieren sozusagen. Und das wäre vielleicht auch nochmal, das gilt eigentlich für jeden, sich an seine Erinnerungen einfach festzuhalten und dass es nicht verblasst, weil sie wahnsinnig wertvoll sind und manchmal mehr Potenzial haben, als man das vielleicht vermuten würde.
Ich habe das Gefühl, wenn Sie über die Zeit nach New York in Berlin reden, dass Sie versuchen, so ein New York Reloaded wach werden zu lassen. Also nochmal ganz raw, einfach, anders anfangen. Ist das so?
Ja, also tatsächlich ist man natürlich, wenn man in einer Metropole der Größe von New York dann nach Berlin kam, nimmt man natürlich erstmal das Gefühl von einer Weltstadt zur anderen mit, auf eine bestimmte Art. Das hat sich aber schnell dann auch abgelegt. Also wir haben das nie irgendwie verglichen oder so. Ne? Natürlich gibt es keine Hochhäuser in Berlin mit und so weiter, aber wir haben da eine andere Art von Rausch und Freiheit entdeckt, nämlich plötzlich in Gebiete zu fahren der Stadt, die vorher durch eine Mauer getrennt waren oder durch die Möglichkeit, also es lag ja ganz viel Freiheit, lag tatsächlich vor einem, illegal zu wohnen. Alles war möglich, man konnte überall rein. Alles war noch nicht so geordnet und normiert, sondern alles war frei. Und das war eben der große Unterschied. Ne? In New York war eben alles, da gab es das nicht, aber in Berlin war das große Fest der Möglichkeiten. Alle waren ja wie euphorisiert, sind durch Mitte geschlurft, die Gestalten, die ersten, zu denen wir auch gehörten. Und deswegen war das kein Vergleich. Oder wir haben auch nicht versucht, Berlin in New York zu suchen. Erstaunlicherweise war dann nach New York, wo wir diese tolle Zeit hatten, war dann Berlin die Weltmetropole auch des Ausgehens. Mhm. Alle aus New York sind nach Berlin geströmt, weil da was gab, was ja noch alternativer war, noch urbaner als eben in New York.
Sönke, was hat Sie denn am meisten fasziniert in dieser Nachwendezeit 91 plus?
Die Unbekümmertheit tatsächlich und das Unstrukturierte, ja, aus diesem, man ist ja von New York, wie Wotan ja schon sagte, hat ja schon deutlich mehr Struktur als Berlin. Berlin hat sich ja sozusagen komplett neu erfunden. Überall wurde gebaut, dann wurde der Potsdamer Platz gebaut und also vielleicht gab es so ein Gefühl, was wir in New York hatten, was aber in unserem Inneren ja war. Das ist dieses freie, unbekümmerte Sein, das hatte man vielleicht schon hier, aber wir haben dann schnell gemerkt, dass sich das nicht übertragen lässt auf Berlin. In New York ist New York und Berlin ist Berlin und wir hatten einfach alle Möglichkeiten. Es war alles möglich in Berlin. Ja. Es waren die illegalen Clubs, die großartig waren. Es waren tolle Menschen, die auch in die Stadt strömten, Kreative. Verdichtete sich immer mehr, was in Berlin für Möglichkeiten entstehen konnten. Aber wir haben dann halt auch schnell gemerkt, dass man ja nun auch irgendwann älter wird und das Leben eben nicht nur aus Nächten.
Das hat aber gedauert, glaube
ich. Das hat gedauert, ja, aber trotzdem. Trotzdem geht das Leben ja dann irgendwann auch in anderen Bahnen dann weiter. Aber trotzdem hatte Berlin immer etwas, was New York nicht hatte und umgekehrt natürlich genauso. Berlin war einfach auch roher und rauer und rougher, als es New York vermutlich jemals war. Aber das fand ich ja gerade geil. Die einzigen Ähnlichkeiten, die wir vielleicht hatten, waren, wenn man so die großen Brandschutzwände sieht, diese gemauerten und dann diesen blauen Himmel, das hatte dann manchmal latent an New York erinnert, aber weil man auch so ein bisschen verklärt war natürlich.
Und vor allem in Berlin, das war, Entschuldigung noch, jeder konnte hier auch so werden, wie er sein wollte. Die zogen aus, weiß ich nicht, Rostock, Oldesleben, Wuppertal hierher und hier konnte man so sein, wie man vielleicht zu Hause nicht sein durfte, aber sein wollte. Und
konnte aus einem Elektriker ein Schauspieler werden.
Zum Beispiel.
Ja, weil das ist ja so, sitzen zwei der bekanntesten deutschen Schauspieler vor mir, Wotan, das Experiment, das perfekte Geheimnis zum Beispiel, Tatort. Sönke hat in Inglourious Basterds gespielt, 2 Uhr Küken zum Beispiel gemacht, der Junge muss an die frische Luft, nur um mal ein paar Filme zu nennen. Und eine Gemeinsamkeit und trotzdem verschiedene Wege zur Schauspielerei, Wotan, also Elektriker gelernt, als Model unterwegs gewesen. Wann gab es die Initialzündung in Richtung Schauspielerei?
Naja, zunächst muss ich noch einfügen, das war ja der Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin. Ich habe an der HDK, Hochschule der Künste, studiert. Und dann, weiß ich nicht, fing das eben so an, das hat mich dann doch nicht so richtig interessiert. War schon immer künstlerisch interessiert, ne, sehr. Ich habe gemalt und wollte eigentlich, habe immer noch ein wehmütiges Gefühl, wenn ich Farben und Leinwand rieche. Und die Nähe zur HDK hat mich da auch durchhalten lassen bei dem Studiengang, die Nähe zur Kunst. Und dann bin ich eben von Modeln über das Richtung bewegtes Bild gegangen, ne, so Werbespots die ersten. Und dann hat sich das so ergeben. Und, mein Bauch hat mich dahin geführt und dann habe ich so ein bisschen Blut geleckt und dann wollte ich eine Ausbildung machen. Da war ich aber schon zu alt für eine Ausbildung, was mich natürlich noch mehr gereizt hat, weil ich gedacht habe, wie kann man für irgendeine Form der Kunst zu alt sein? Das hat mich wütend gemacht und so ist es dann
gekommen. Da kam der Punk durch.
Ja, nee, aber das einzusehen, dass es bestimmte Limitierungen gibt für etwas, was einem zufällt, für etwas, was wir gar nicht beeinflussen können, das fand ich ulkig. Aber das, wie gesagt, in dem Buch wird eben diese Zeit davor verhandelt, ne? Und gar nicht der Weg zur Schauspielerei, der ist dann, glaube ich, in Band 3 oder 4 kommen wir dann da drauf.
Es wird schon immer wieder sprechen, ja, Sie darüber, dass es da noch eine Fortsetzung geben kann. Also der Aufschlag ist gemacht und Sie haben offensichtlich Blut geleckt. Sönke, zum Studium nach Berlin gekommen, Philosophie studiert und ziemlich zügig gemerkt, nee.
Ja, ist ein Studiengang, ja, allerdings auch Psychologie ja auch, ist der prädestiniert ist einfach auch dann aufzuhören, weil man feststellt, dass 80% der Kommilitonen vermutlich eher in die Behandlung müssten. Aber das war, ich war halt einfach auch ein schlechter Student. Ich habe dann allerdings tatsächlich dann auch irgendwann, musste ich ja auch nun auch mal arbeiten. Ich habe dann Modevertrieb gemacht. Irgendwas muss man ja der Mensch ja auch machen. Und bin dann viel im Wagen gesessen und insbesondere durch Ostdeutschland gefahren und habe Clubwear verkauft. Und der Weg zu der Schauspielerei, der ist dann auch eher durch die Hintertür, eher verspätet, weil als Wotan sozusagen anfing mit der Schauspielerei, wollte ich das nicht unbedingt auch machen. Aber es gab schon immer so einen latenten Ruf in mir, ausgelöst durch eine tolle Schulzeit. Wir haben tolle Theaterschauaufführungen gemacht und ähnlich wie bei Wotan gab es dann, ach komm mal hier, mach doch hier mal ein Casting für einen Werbespot. Dann hat man so den ersten Werbespot, dann kommt ein anderer dazu und irgendwann war dann die Lust dann doch groß. Ich war dann auch noch Redakteur bei so einem Magazin hier in Berlin, ein ganz wunderbares Magazin, was es natürlich leider nicht mehr gibt, weil Print ist einfach auch ein hartes Geschäft. Und irgendwann wollte ich dann doch, war aber ähnlich auch wie bei Wotan auch zu alt für eine klassische Ausbildung, was mich eigentlich tatsächlich auch ein bisschen wurmt, weil ich hätte das schon gerne von der Pike auf gelernt, auch als Handwerk sozusagen zu verstehen, aber so war es nun mal und habe mich dann aber auch irgendwie durchgefriemelt.
Eigentlich wollte er viel Geld verdienen und wenig arbeiten.
Genau, so wie du.
Sagt der ältere Bruder. Mhm. Aber wie ist es dann, sorgt also Sönke dafür, dass Wotan in die richtigen Regale greift und sich anständig anzieht heute, weil da was gelernt ist.
Genau, das hat er mir zu verdanken.
Ja, ist klar.
Und wenn zu Hause bei Sönke das Licht nicht angeht, dann muss Wotan kommen.
Ich glaube, dieses Modeding war, weil er meine abgetragenen Korthosen in Herne irgendwann leid war. Ja,
ich wollte diese Herzen-Lederflecken auf den
Die kann man doch flicken, weil dann irgendwann kein Thema wäre.
War das so?
Nein,
doch nicht mehr in Berlin. Eine Schildkröte. Nein. Ja, also nee, du nicht, aber ich zum Beispiel, mein älterer Bruder, 16 Monate, also da wurde schon das so lange getragen, bis es abfällt.
Tut mir leid.
Genau. Nee, aber ja klar, also eine Lampe, also reparieren kann ich noch immer alles, aber ich bin auch, arbeite auch gerne handwerklich. Das hat aber mit der Lehre nichts zu tun.
Und dann werden aus Brüdern Kollegen und Konkurrenten.
Nein. Nee? Genau das eben nicht. Das ist lustig, dass es uns jetzt mehrfach begegnet ist auch völlig klar, ne? So, dass beide Schauspieler, da muss doch, also A, war ich ja schon etabliert, als Sönke angefangen hat, B, sind wir eben unterschiedlich und wie Sie ja vielleicht wissen, ist ja so ein Casting-Prozess, da wird ein bestimmter Typ angefragt. Das heißt, wir waren noch nie jetzt für dieselbe Rolle in irgendeiner Konkurrenzsituation oder beim Vorsprechen oder so. Also das gab es überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Ich habe sie auch so ein bisschen mit reingenommen, weil ich eben das auch schön fand, wenn Familie und Arbeit sich so treffen, ne? Weil man dann auch zusammen Zeit verbringt.
Was für ein Typ besetzt Sönke denn? Wenn der Casting-Direktor Wotan Wilke Möhring jetzt Sönke Möhring besetzt, dann sucht er nach?
Ja, eben jemand etwas, der sich selber zurücknimmt für andere, der eben der Harmonie alles unterordnet, vielleicht auch manchmal sich selber. Der,
ich hoffe nicht im Spiel.
Nein, nee, aber der opferbereit ist, also dieses, also sowas eher, der lieber still leidet, als andere leiden zu sehen. Ne? Also das würde, sowas würde ich nehmen. Ja, genau, jetzt nicht der lauteste ist und nicht der gemeinste von allen, sondern jemand, den man vielleicht gern länger an seiner Seite hätte.
Und Sönke Wotan, genau das Gegenteil, oder?
Ja, das wäre fast zu naheliegend. Ich denke, dass er auch mehr jetzt hat als nur herrisch, würde ich nicht sagen, aber laute oder dominante Rollen. Das Wotan bedient sicherlich auch die kleinen, stillen Rollen. Ich glaube, dass wir beide dann universell sind in der Art des Spiels. Also ich hoffe es zumindest. Wäre ja schlimm, wenn wir uns so reduzieren würden. Aber bei Wotan liegt natürlich nahe, dass er eher dominantere Rollen spielt. Das kann man vielleicht so sagen. Aber ich finde nicht, dass sich deswegen irgendwas ausschließt. Ja, also
sehr emotionale Rollen. Ich komme nicht auf den Film, aber Wotan Wilke Möhring.
Der letzte schöne Tag zum Beispiel. War so ganz
kämpfen musst du, kämpfen.
Ja, das ist Männerherzen. Genau, Männerherzen war das.
Habe ich ab und an mal zitiert.
Sehr gut.
Was wollten Sie sein, Sönke?
Rambo. Pantau. Weil das auch so mystisch war. Jemand, der nicht spricht, aber trotzdem ganz viel sagt und ein gutes Herz hat.
Also in Herne im schönen Haus war der kleine Sönke und wollte gern mal sich um, das war doch der sich immer den Hut gestrichen hat. Genau, ne? Und dann war er weg.
Dann war er weg, dann war er klein vor allen Dingen oder er war groß oder er konnte fliegen. Das fand ich toll, das hatte natürlich auch was Märchenhaftes, Surreales, fand ich toll.
Wotan, was wollten Sie sein?
Ja, als kleiner Junge, ich war großer Indianer-Fan, also richtig von den Eingeborenen damals, wo man automatisch bei jedem Western immer natürlich die Partei der Indianer ergriffen hat, was sie auch bis zum Schluss, ich bin ja noch durch Kanada und so gereist und wirklich versucht habe wiederzufinden, ne? Auch bei Old Shatterhand und Winnetou mir das wieder begegnet ist. Ich bin viel gereist, viel alleine gereist, damals war ja noch Trampen und so möglich und besetzte Häuser England und so und habe viel das künstlerisch verarbeitet. Also malen, ne? Zeichnen nachts auf Pizzakartons oder was auch immer. Hatte dann tatsächlich auch ein, zwei Ausstellungen. Die Ausstellungen haben mir immer nicht gut getan. Die haben mich so ein bisschen künstlerisch entjungfert, wenn du plötzlich deine Kritzeleien betiteln musst. Und
gib dem Ding einen Namen.
Ja, einen Namen geben und Preis und so. Das hat mir so ein bisschen den Spaß verdorben. Aber es ging mir immer um künstlerischen Ausdruck. Also irgendwas mit Kunst machen, irgendwas, wo man nicht 9-to-5, irgendwas, wo man nicht muss, sondern irgendwas, wo man hin will. Was natürlich auch in unserem Schauspielberuf nicht immer so ist, aber wir haben das Privileg, etwas davon leben zu dürfen, von dem, was wir machen wollen.
Das heißt, es gibt so Pizzakartons irgendwo bei irgendwem, wo Wotan Wilke Möhring mal draufgemalt hat und so ein Signet drunter gesetzt hat.
Ja, genau. Da habe ich, glaube ich, noch anders unterschrieben. Vorsichtiger.
Bei eBay.
Aber gibt es natürlich. Und ich, das ist auch etwas, was mich nach wie vor reizt. Aber dafür braucht man eben bestimmte Momente der Ruhe. Und diese Ruhe haben vor allem auch meine Eltern. Ich weiß noch, als ich von meiner ersten großen Weltreise zurückkam, meine Mutter sofort gemerkt, nicht ansprechen, den Jungen kommen lassen. Das habe ich mir auch gemerkt für meine Kinder. Wenn du fragst, und wie war es heute, dann hörst du nichts. Sondern eben so kommen lassen. Das war viel über Ausdruck, Musik und Ausdruck, künstlerischer Ausdruck. Und eben war diese, das haben meine Eltern auch erkannt, diese Punkmusik für mich damals eben Ausdruck dieser inneren ja, Lust und Kraft und Unruhe und Chaos. Und das war eben etwas zum Beispiel, was uns nach New York auch in Berlin begegnet ist. Ne? Das, du brauchst ein Chaos am Anfang. Du brauchst irgendwie ein Chaos, aus dem was erwächst. Und am Anfang des Chaos hast du alle Möglichkeiten. Das war eben das Tolle im Anfang in den 90ern in Berlin.
Wollten Sie berühmt werden?
Nee. Aber das ist ein öffentlicher Beruf. Ich finde das auch, ich kann auch mit berühmt sein nicht wirklich was anfangen.
Bekannt werden?
Nee, also ich meine, es bleibt nicht aus, aber das zu machen, was ich liebe zu tun, das zu dürfen, das ist für mich viel wichtiger als berühmt zu sein. Und das geht dann vielleicht Hand in Hand, aber ist für mich nicht wirklich wichtig.
Ich finde das spannend, darüber zu reden, über diesen Nebeneffekt, den man mitkauft, diese zweite Seite der Medaille. Möchtest du erfolgreich als Schauspieler sein, dann musst du auch damit umgehen, dass die Leute dich im Restaurant, in der Straßenbahn und am Baggersee ansprechen.
Ja, aber ich glaube, es geht ja eher darum, wie man selbst damit dann auch umgeht. Ja? Wenn man das komisch kultiviert und permanent mit einer Sonnenbrille rumrennt und sich noch größer macht, als man tatsächlich ist, dann braucht man das augenscheinlich. Aber es ist jetzt ein Nebenprodukt der Arbeit, aber niemals ein Ziel.
Aber es ist natürlich trotzdem tolle Bestätigung, weil ja, du machst diese Filme, du erzählst ja Geschichten für andere. Ne? Und wenn du damit Leute erreichst, ob die dich jetzt erkennen oder so nicht, aber dass diese Geschichten Menschen erreichen und vielleicht was bewirken oder unterhalten wenigstens. Deswegen ist das schon alles andere als lästig. Die Filme, die du machst, entscheiden über deine Fans, über deine Zielgruppe. Ne? Wenn du gute Filme machst, hast du gute Fans. Das ist einfach so. Und ich habe da überhaupt keine schlechten Erfahrungen überhaupt nicht gemacht. Jeder ist auch willkommen, weil das, ich weiß auch selber, dass es eine Riesenüberwindung ist, dann jemanden anzusprechen und so. Das finde ich, ist mir lieber, als wenn man da von Weitem irgendwie fotografiert wird und so. Und das ist etwas, was man nicht nur in Kauf nicht nimmt, sondern das ist ja quasi die...
Auch eine Art des Lohns.
Ja, ne? Ja, der Grad der Bekanntheit, die dich auch bestimmte Rollen erst mit dir möglich werden lassen, dass du für etwas stehst und dass die Leute das wiedererkennen und bestimmte Sachen vielleicht auch sehen wollen oder dir die Möglichkeit auch geben, anders sein zu dürfen und so. Deswegen ist, das heißt, für mich kann ein Film durchaus eine große Bedeutung haben und wichtig sein, auch wenn der vielleicht jetzt kommerziell untergeht oder so. Das hat damit nichts zu tun.
Wotan, Tatortkommissar Thorsten Falke, das ist, glaube ich, ganz toll, wenn man das machen darf, einen Tatortkommissar zu spielen. Ist es Fluch und Segen zugleich? Also ja, Segen, diese Rolle spielen zu können und gleichzeitig auch Fluch zu wissen, du bist schon jetzt auch in dieser kleinen Schublade, wo Kommissar draufsteht, so ein Ticken drin.
Ja, das würde ich gar nicht so sehen, weil ich war ja schon, wie gesagt, ein Schauspieler etabliert mit verschiedenen Ausdrucksformen, bevor ich Tatortkommissar geworden bin. Und ich fand toll, das, was vor dem man sich am meisten drückt, ist das, was man eigentlich am meisten braucht. Was einem am meisten, ne, ohne Schmerzen gehst du keine Treppe hoch. Ich hatte vorher schon die Anfrage und dann war das so, dass ich jetzt das spannend fand, dass ich der bin, der bleibt. Alle anderen gehen. Das Team wechselt, der Regisseur wechselt, aber ich bleib. Und diese Figur. Und dass du die Möglichkeit hast, einer Figur auch eine wahrhafte Biografie zu geben, eine Entwicklung, auch eine physische, ne? Dass du eine Figur so lange, jetzt sind es schon 10 Jahre, das ist verrückt, begleiten darfst, fand ich toll, weil du hast plötzlich nicht ein alter Ego, das ist wieder so Schublade, sondern du hast jemanden an der Seite, den du begleitest und der begleitet dich. Und alles, was du erlebst, biografisch, als Mensch, kannst du in dieser Figur mit ausdrücken. Das hat mich gereizt und eben auch die Verantwortung für bestimmte Inhalte. Wir sind ja immer sehr gesellschaftspolitisch oder auch wollen da den Finger in die Wunde legen, auch mit unserem Tatortmodell, eine große Verantwortung hast. Und dass der Tatort nach wie vor so funktioniert, finde ich erstaunlich. Und diese Verantwortung, ich bin immer einer, der Verantwortung immer gescheut hat. Deswegen habe ich auch... bin ich der Einzige, der nicht verheiratet ist von uns Kindern. Und
noch nicht.
Und spät mich entschieden habe für Kinder, die dafür umso toller geworden sind. Aber so eine Verantwortung anzunehmen, sich dazu stellen, das war für mich eine neue Herausforderung. Ne?
Ja, beim noch nicht, Sönke ist er nicht drauf angesprochen. Ja,
nein, natürlich nicht. Hat er nicht mit der Wimper gezuckt.
Es wird ganz wahrscheinlich nie passieren.
Billiger Versuch.
Never know.
Sönke, Sie sind ja auch Tatortkommissar, was echt? Wahrscheinlich ein paar Menschen weniger wissen, ja. Im Radio-Tatort. Ja. Was ist der Unterschied zwischen diesem Latozke, den Sie da spielen, Kommissar im Radio, und dem Falke, den er vor der Kamera macht? Können Sie sich da überhaupt austauschen?
Nee, das ist eine vollkommen überzeichnete Figur. Der Georg Latozke ist ja, ich will jetzt nicht sagen Comedy-esque, aber das ist ja, also Wotans Kommissar Falke hat eine, ist ja viel, viel konkreter gezeichnet, auch durch die vielen Folgen, die er jetzt ja schon gedreht hat. Und die Figur, die wird ja immer präziser und ist ja sozusagen von ihm biografisch erarbeitet. Und den Latozke, den habe ich so ein bisschen aufs Auge gedrückt bekommen. Ich wusste erst gar nicht, was der WDR von mir wollte. Aber dass ich das jetzt mittlerweile auch schon, wir gehen, glaube ich, jetzt auch schon ins 10. oder ins 11. Jahr sogar. Das ist eine ganz humorige Figur, die manchmal ein bisschen Kommissar Zufall hat und Glück, was ja oft auch Hand in Hand geht. Und eine erstaunlich große Fangemeinde. Das war mir vorher nicht klar, dass das ein Radiotatort, dass das so funktioniert und auch so angenommen wird und dass das auch so erwartet wird und Leute sich freuen und mir schreiben, jetzt endlich gibt's wieder eine neue Folge. Aber es ist natürlich was ganz anderes. Wir machen das in 3-4 Produktionstagen. Immerhin, wir gehen on location. Wir sind ganz wenig im Studio, was ja schon mal auch für ein Hörspiel eher selten ist. Aber eine filmische Arbeit ist dann doch nochmal ganz, ganz anders. Insofern schwer zu vergleichen und wahrscheinlich eher, die Figuren würden auch nicht miteinander harmonieren.
Ja, aber diesen Ruhrpott-Slang, den dürfen Sie nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen haben. Der König von
Palma, hör mal.
Das ist super, ne?
Herr Sischer.
Herr Sischer ist aber nicht Ruhrpott.
Ja. Nee, das ist Kölsch. Ja, Sia, hör mal.
Also da darf immer noch mal ein bisschen Heimat raus, oder?
Ja, wobei wir ja, unsere Eltern leben ja leider nicht mehr, kamen ja aus Bremen und wir sind, glaube ich, sprachlich auch eher, ich will jetzt nicht sagen latent Norddeutsch, aber dadurch, dass wir auf einer Waldorfschule waren, wo das Ruhrgebietsdeutsch nicht unbedingt gepflegt oder gerne gesehen wurde, sind wir, glaube ich, eher...
Gerne gesehen, nicht, weil es keiner gesprochen hat.
Ja, genau, in der Schule hat es keiner gesprochen, aber den kriege ich hin, weil wir sind ja im Ruhrgebiet groß geworden, natürlich.
Und jetzt drehen Sie gerade was zusammen.
Mhm. Verrat aber nicht was.
Und warum nicht?
Weil ich das nicht möchte.
Und darf der kleine Bruder was verraten?
Ich würde vielleicht...
Nein, natürlich. Nein, wir drehen gerade bei...
Ich darf nicht sprechen.
Doch, dann sprich. Sag du.
Nein, du, jetzt bist du dran.
Nein,
wir spielen Brüder. Sowas darf ich sagen. So weit darf ich gehen. Was natürlich jetzt im Zuge des Buchs fast schon schicksalshaft ist, dass wir jetzt in diesem Moment, wo das Buch rauskommt, Brüder spielen.
Keep us posted.
We will do this. Mhm.
Sönke und Wotan Wilke Möhring, Schauspieler, haben gemeinsam jetzt ein Buch geschrieben und rausgebracht, Rausch und Freiheit, über das Leben, die Nacht und das Brüdersein. Schön, dass Sie beide da waren. Alles Gute, es geht auf Lesereise jetzt. Ne?
Genau, am 9. geht's los, 9. Mai.
Wieder so eine Familientour.
Ja,
wir machen das. Ja, genau, also da wird wahrscheinlich dann der nächste und übernächste Band entstehen durch die Gespräche im Auto.
Ja.
Und da freue ich mich ganz doll drauf, weil das wird...
Mit schön.
Eine schöne Zeit.
Vielen Dank. Alles
Sehr
Gute.
Gerne.
Danke auch. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.